Guten Morgen, ihr Lieben, schön, dass wir uns hier versammeln können, dass wir auf Gottes Wort hören können. Und es war unser Gebet, ist unser Gebet, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort. Und ich habe uns heute als Predigttext 10 Verse aus Epheser 2. Hab's überschrieben mit: Wir sind Gottes gewaltiges Werk. Epheser 2, Abvers 1. Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, also bisher gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle weiland unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Aber Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebet hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnaden seid ihr selig worden, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu, auf dass er zeigete in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte über uns in Christo Jesu. Denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf dass sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen. Unser Abschnitt beginnt mit dem Leben unter der Herrschaft Satans und unter dem Zorn Gottes. Im ersten Vers: Und auch euch, die ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden. Und wenn Paulus hier von euch spricht, dann spricht er die Epheser an, die Christen geworden waren. Die Epheser, ehemalige Heiden, also keine Juden. Ephesus liegt ja in der heutigen Türkei. Ephesus war ein satanisches Zentrum. Ephesus hatte nach Apostelgeschichte 19 einen Tempel für die Göttin Diana, auch Artemis genannt. Und dieser heidnische Tempel gehört zu den 7 Weltwundern der Antike. Er wurde über 120 Jahre erbaut. Menschen kamen von weit her, um die Diana der Epheser zu verehren. Das heißt, Ephesus, eine Hauptstadt des Okkultismus mit Zauberei, Magiern, Tempelprostituierten und Totenbeschwörern. Und Paulus sagt zu den Christen in Ephesus: Da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, den Menschen, die sich nicht zu Jesus bekehrt haben und deshalb keine Vergebung ihrer Schuld haben, sind geistlich tote Menschen. Und geistlich tote Menschen haben absolut keine Verbindung zu Gott. Und der geistlich tote Zustand dieser Menschen wird bestätigt durch Übertretungen und Sünden. Sünde entspricht seit dem Sündenfall unserer Veranlagung. Deshalb steht im Psalm 51,7: Siehe, ich bin aus sündlichem Samen gezeuget und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt, wir können von Natur aus nicht anders als sündigen. Und es ist völlig undenkbar, dass wir in diesem geistlich toten Zustand ein heiliges, gerechtes Leben führen. Das geht nicht. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Als geistlich tote Menschen gehört Sünde zu unserem täglichen Leben. Und dann in Vers 2, in welchen ihr Weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach den Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Wir lesen hier etwas sehr Wichtiges im Umgang mit Menschen, die nicht an Jesus glauben und nicht von neuem geboren sind. Denn Menschen ohne Jesus stehen unter der Autorität Satans. Das ist der Fürst, der in der Luft herrscht. Menschen ohne Jesus sind in einem sündigen Zustand dem Satan ausgeliefert. Der Satan herrscht über sie. Satan beeinflusst diese Menschen. Und der Satan ist ein Fürst, der in der Luft herrscht. Manchmal denken wir, dass der Teufel irgendwo in der Hölle ist und deshalb weit weg von uns ist. Aber das ist nicht der Fall, das stimmt nicht. Satan herrscht in der Luft und damit ist er um uns herum. Satan herrscht über das ganze Weltsystem. Deshalb haben wir vor kurzem in der Predigt von mir gehört aus Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, der Satan herrscht über diese Welt mit seinen bösen Geistern unter dem Himmel. Das ganze Universum ist ihm unterstellt. Diese Herrschaft über das Universum wurde ihm übergeben, weil die ganze Schöpfung in Sünde gefallen ist. Allerdings, es gibt einen Unterschied zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer. Der Eigentümer der ganzen Schöpfung, des ganzen Universums, ist Gott selber. Ihm gehört diese Erde. Und seit dem Sündenfall ist die Schöpfung im Besitz Satans, weil Adam und Eva der Verführung Satans nachgegeben hatten. Satans ist seither der Gott dieser Welt und er beherrscht diese Welt mit seinen bösen Geistern. Deshalb lesen wir in Lukas 4 in der Versuchungsgeschichte, als Satan Jesus in die Wüste geführt hat, oder das war ja der Geist Gottes, der ihn in die Wüste geführt hat, und als Satan ihn dann dort versucht hat, in Lukas 4, Vers 5 bis 7, der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und weisete ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll alles dein sein. Satan sagt zu Jesus, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche, alle Herrlichkeit der ganzen Welt. Das ist die Bedingung von Satan. Er muss angebetet werden. Das gilt übrigens bis heute. Satan gibt dir, was diese Welt zu bieten hat, wenn du ihn anbetest. Denn die ganze Welt, jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, steht unter der Herrschaft Satans. Er wird als Sünder geboren. Und je länger er lebt, desto mehr sündigt er und stellt sich immer mehr gegen Gott. Denn Satan beeinflusst in seiner Autorität die Menschen und er tut alles, um Menschen so weit wie möglich fern von Gott zu halten. Dazu benutzt er alle Macht, Verführung, Lug und Trug, alles, was ihm an Mitteln auf dieser Erde zur Verfügung steht. Und dann steht am Ende von Epheser 2, Vers 2, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Das heißt, der Geist Satans wirkt zu dieser unserer Zeit in den Kindern des Unglaubens. Und die Herrschaft Satans ist an eine ganz bestimmte Zeitperiode gebunden. Und diese Zeitperiode der Herrschaft Satans endet, wenn Jesus Christus zum zweiten Mal auf diese Erde kommt und mit uns sein tausendjähriges Reich auf dieser Erde aufrichtet. Aber bis zum Kommen Jesu hat der Satan sein Werk in den Kindern des Unglaubens, und diese Herrschaft Satans über unserem Leben können wir nur durch Buße und Bekehrung zu Jesus außer Kraft setzen. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Jesus um Vergebung ihrer Sünde bitten und Buße tun, dass sie Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland und Erretter annehmen. Denn nur durch eine klare Bekehrung werden wir zu neuen Menschen und dann stehen wir eben nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich Satans, sondern wir sind Kinder Gottes und wir stehen unter Gottes Herrschaft und unter seinem Schutz. Und dann redet Paulus weiter als ein Jude und er sagt in Epheser 2, Vers 3, unter welchen wir auch alle weilend unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Paulus sagt, auch wir Juden, die ja nicht gottlos gewesen sind, wir haben ja versucht, das Gesetz Gottes zu halten, haben es nicht geschafft, Gott gehorsam zu sein. Und wir haben in Sünde gelebt. Wir taten den Willen des Fleisches und der Vernunft. Also wir versuchten, vernünftig zu leben. Aber das hat dazu geführt, dass wir immer unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen egoistischen Ziele verfolgt haben. Und wir haben das getan, was wir für richtig gehalten haben und nicht das, was Gott wollte. Deshalb spielt es keine Rolle, aus welchem Volk wir kommen, ob Juden, ob Heiden. Beide tun den Willen des Fleisches und der Vernunft. Heiden und Juden sind beide vom Satan verführt und tun, wie Paulus schreibt, Werke des Fleisches, die wir aus Galater 5, Vers 19 bis 21 kennen. Dort steht, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage es noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und weil wir die Werke des Fleisches tun, deshalb sagt Paulus am Ende von Epheser 2, 3, und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Ein Kind des Zorns ist nichts anderes als ein Mensch, der unter dem Zorn Gottes lebt. Das ist für uns Menschen nur sehr schwer nachvollziehbar. Vor allem, wenn wir in einer Gesellschaft leben wie bei uns, in der es den Menschen noch relativ gut geht. Aber über jedem Menschen steht von Geburt an der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist so eine gewaltige Kraft, dass wir uns über die Größe des Zornes kein Bild machen. In der Trübsalzeit, die nach der Entrückung der Gemeinde Jesu auf diese Erde hereinbricht, wird Gott seinen Zorn auf dieser Erde ausgießen, lesen wir in der Offenbarung. Und der Zorn Gottes wird vollendet werden, wenn der Satan mit seinen bösen Geistern in den feurigen Pfuhl des Feuers geworfen wird, wie wir es in Offenbarung 20,10 lesen können. Dort wird uns berichtet, dass jeder, der in dem Pfuhl des Feuers ist, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit gequält wird. Und eine Auswirkung des Zornes Gottes ist auch das jüngste Gericht, bei dem allen Menschen vor Gott stehen werden und von ihm gerichtet werden, vor ihm Rechenschaft über ihr Leben geben müssen. Wir lesen davon in Offenbarung 20, 11 bis 12. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern nach ihren Werken. Und so jemand nicht ward, in Vers 15, so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das alles sind Auswirkungen des Zornes Gottes. Und kein Mensch wird diesem künftigen Zorn Gottes entrinnen können, wenn er keine Vergebung seiner Sünde hat. Deshalb ist Vergebung meiner Schuld das Wichtigste, was ich brauche. Und wer Vergebung seiner Sünde hat und an Jesus glaubt, der wird dem Zorn Gottes entrinnen können. So wie Jesus in Johannes 5,24 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nur der Glaube an Jesus kann verhindern, dass du in das Gericht kommst. Nur wer Jesus annimmt, ihn um Vergebung bittet und Buße tut, hat ewiges Leben. Deshalb bitten wir die Menschen, Buße zu tun und an Jesus zu glauben. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht, wenn wir dem Zorn Gottes entrinnen wollen. Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. So steht es hier. Ohne Jesus stehen alle Menschen unter dem Zorn Gottes. Ohne Jesus sind alle Menschen Kinder des Zornes Gottes. Das sind wir von Natur aus, seit unserer Geburt. Deshalb steht in Epheser 2,3, und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Von Natur aus sind wir Sünder. Das ist uns angeboren. Das Problem haben wir alle. Und jetzt kommt der Reichtum der Barmherzigkeit Gottes. Epheser 2,4, aber Gott, steht hier, so fängt es an, aber Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat. Es ist so wichtig, dass bei allem, was ich gerade gesagt habe, dass wir verstehen, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Er ist nicht der böse, herrschende Gott, zu dem ihn manchmal die Menschen machen wollen. Er ist nicht der, der dir nur mit der Hölle droht. Denn die Hölle ist nicht der Ort, wo er uns haben will. Haben wir das verstanden? Jeder, der das behauptet, hat die Bibel nicht verstanden. Stattdessen ist Gott reich an Barmherzigkeit. Und seine Liebe zu uns ist eine große, unbegreifliche, umfassende Liebe. Und wie offenbart sich Gottes Liebe? In Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Jesus starb für uns und er bietet uns seine Vergebung an, weil er uns lieb hat. Und warum? Weil er ein barmherziger Gott ist. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er empfindet uns Menschen gegenüber ein herzliches Erbarmen. Epheser 2,5, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnaden seid ihr selig worden. Wir alle waren tot in unseren Sünden. Der Zorn Gottes ist zu 100%ig gerecht, wenn wir für unsere Sünden bestraft werden. Aber Gott hat uns samt oder zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht. Das heißt, wir wurden von dem geistlich toten Zustand durch Jesus Christus lebendig gemacht. Denn die einzige Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden, finden wir in Jesus Christus. Und dann Vers 7, an welchem, hier ist Jesus gemeint, wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Das war Jesu Werk, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und dass er sein Blut für unsere Sünde vergossen hat. Das Blut Jesu war das Zahlungsmittel, um uns aus der Macht der Sünde freizukaufen. Und weil Jesus auferstanden ist und die Macht des Todes besiegt hat, deshalb wird uns seine Gerechtigkeit angerechnet. Wenn Jesus im Tod geblieben wäre und nicht auferstanden wäre, dann würde uns seine Gerechtigkeit nichts bringen. Weil dann wäre er selber sündig gewesen. Nur ein sündloses Opfer kann für unsere Sünde bezahlen und unsere Sünde auf sich nehmen. Es gibt noch einen anderen wichtigen Gedanken, den ich in Epheser 2, Vers 5 finde. Hier steht, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Wenn hier von unseren Sünden geredet wird, dann sind hier alle unsere Sünden gemeint. Das heißt, es geht um die Sünde, die du gestern gemacht hast, die du heute gemacht hast und die ich morgen tun werde. Die Erlösung Jesu durch sein Blut war eine vollkommene, ewige Erlösung. Und da ist auch die Sünde, die ich 5 Minuten vor meinem Tod noch tue, darin enthalten. Als Jesus um Vergebung meiner Schuld gebeten, als ich ihn darum gebeten habe, da hat er nicht nur das abgedeckt, was ich bisher getan habe, und dann muss ich mit dem Recht der Sünde selber zurechtkommen. Das finden wir nirgendwo in der Bibel, sondern in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe und Jesus meinen Erlöser angenommen habe, in dem Moment bin ich zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht. So steht es hier. Und das gilt ein für alle Mal. Und weil Jesus für mich gekreuzigt, gestorben und begraben und auferstanden ist, deshalb bin ich in dem Augenblick meiner Bekehrung auch mit Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden und ich habe ewiges Leben. Diesen Zusammenhang finden wir auch im nächsten Vers erklärt, Vers 6, Epheser 2, 6. Und hat uns samt ihm auferwecket und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Geistlich gesehen sind wir heute schon in den Himmel gesetzt, in das himmlische Wesen gesetzt. Leiblich bist du noch hier, aber du bist heute schon in das himmlische Wesen gesetzt. Du gehörst als Christ heute schon zum Leib Christi. Jesus ist der Haupt seines Leibes und seiner Gemeinde. Und Jesus ist im Himmel. Und weil wir zu Jesus gehören, deshalb gibt es einen Teil von uns, der heute schon fest im Himmel verankert ist. Denn wir sind in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Wir finden einen ähnlichen Zusammenhang, zum Beispiel auch in Matthäus 18. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern Folgendes in Bezug auf ein Kind. Matthäus 18, 10. Seht zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das heißt, das Kind war auf dieser Erde, aber es hatte gleichzeitig eine Engelerscheinung im Himmel, so steht es hier. So ist es auch bei uns Christen. Wir sind leiblich hier, aber gleichzeitig in das himmlische Wesen gesetzt. Wir gehören jetzt schon fest in den Himmel. Gott hat uns nach Epheser 2, 5 bis 6 samt Christo lebendig gemacht, und zwar heute schon. Und er hat uns samt ihm auferweckt, so steht es hier, und zwar heute schon. Und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Und das ist uns nicht nur erst für die Zukunft versprochen, sondern das gilt heute schon für die, die zu Jesus Christus gehören. Wir sind in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Das ist das Geheimnis des Leibes Christi. Deshalb haben wir eine ewige Sicherheit und das ewige Leben und wir haben ganz sicher einen Platz im Himmel. Wir sind fest in das himmlische Wesen gesetzt. Wir warten nur noch, bis unser Leib abstirbt, bis wir unseren Leib ablegen und ausziehen. Und dann sind wir vollständig vereint mit Jesus im Himmel. Auch heute schon sind wir in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu, sonst würde es doch nicht hier stehen. Und das ändert sich nicht, weil Gott uns gesetzt hat. Nicht wir haben uns gesetzt und weil Gott es uns in seinem Wort versprochen hat. Epheser 2,7, auf dass er erzeigete in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte über uns in Christo Jesu. In der zukünftigen Zeit, das ist dann, wenn wir vollständig im Himmel sind, dann wird sich der Reichtum der Gnade Gottes für uns erst so richtig offenbaren. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir anfangen zu verstehen, was Jesus uns alles geschenkt hat. Wenn wir heute über die Gnade Gottes reden, dann haben wir alle keine Ahnung, was damit gemeint ist. Auch ich verstehe es nicht. Und je länger wir in der Gegenwart Gottes sind, desto mehr werden wir Stück für Stück begreifen, wie verloren wir waren, was für eine unermessliche Gnade uns widerfahren ist. Je länger wir im Himmel sind, desto mehr werden wir verstehen, was für einen überschwänglichen Reichtum die Gnade Gottes für uns ist. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr werden wir das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt, anbeten. Es wird für uns immer unfassbarer, wie gnädig und barmherzig Gott zu uns war. Und diese unfassbare Gnade muss uns auf die Knie zwingen, denn wir haben alles das nicht verdient. Wir sind elende Sünder. Und jetzt kommt der dritte und letzte Punkt. Wir sind allein sein Werk. Jetzt kommen zwei Verse, die könnt ihr auswendig lernen. Dort steht, denn aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben. Und dasselbige nicht aus euch, habt ihr das gehört? Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Aus Gnaden selig geworden durch den Glauben und dasselbige nicht aus euch, das finden wir immer wieder in der Bibel. Alles ist Gnade. Nicht einmal der rettende Glaube kommt aus dir. Das schenkt dir der Herr. Deshalb ist das Einzige, was ich tun kann, um zu Gott zu kommen, meine hundertprozentige Resignation. Vor Jesus auf die Knie gehen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Nur das ist eine wahre Bekehrung. Dass ich erkenne, ich kann nichts, aber auch gar nichts tun, um vor Gott gerecht zu werden. Ich kann 0,000 nichts, aber auch gar nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Und im kindlichen Glauben und Vertrauen komme ich zu Gott und bitte ihn, alles für mich zu tun. Wenn wir in dieser Haltung zu Gott kommen, dann schenkt er uns diesen rettenden Glauben. Und das ist Gnade, nichts als Gnade. Und ich kann zu meiner Errettung wirklich keinen Beitrag leisten. Warum? Nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Gott will die Ehre für deine Errettung keinem einzigen Menschen auf dieser Erde überlassen. Gott will alle Ehre für sich behalten. Wieso? Weil er Gott ist, weil Gott tatsächlich alles für uns getan hat. Das ist der Grund. Und wenn Menschen sagen, dass sie nicht an die ewige Sicherheit glauben, dann kann das nur daher kommen, dass sie tatsächlich der Ansicht sind, dass sie einen eigenen Beitrag leisten können, um in den Himmel zu kommen. Wer sich zu Jesus bekehrt hat und seinen Platz im Himmel davon abhängig macht, wie treu er Jesus nachfolgt, ist aus meiner Sicht ein Irrlehrer. Der baut auf seine eigenen Werke, der baut auf seine eigene Leistung. Der will einen Teil der Ehre für Gott, die Gott gehört, für sich beanspruchen, für sich selber behalten. Das wird Gott nicht zulassen. Unsere Errettung kommt nicht aus unseren Werken, nicht aus unserer Leistung. Das ist Gottes Gnade pur. Gott sagt, es kommt alles von mir. Alles kommt von mir, was für deine Errettung notwendig ist. Deshalb ist die beste Haltung vor Gott, dass ich ihm meine ganze Schuld bringe, dass ich mich vor ihm auf den Boden werfe und dass ich ihm sage, dass ich 100% vor ihm kapituliere und resigniere und dass ich ihm sage, dass ich ohne ihn vollkommen verloren bin. Wir sind so 100% schuldig vor Gott. Ich kann selber nichts tun, um errettet zu werden. Ich gebe vollkommen auf. Ich bin mir bewusst, dass meine fromme Leistung vor Gott nichts wert ist. Und ich komme zu Jesus mit meinen leeren Händen ohne eigene Werke. Ich falle nieder und bitte ihn, mir zu vergeben, mich anzunehmen. Weil viele diese ganze Kapitulation und Buße vor Gott nicht wollen. Deshalb sind viele Menschen, die sich Christen nennen, gar nicht bekehrt. Sie sind keine Kinder Gottes. Es reicht ihnen, Jesus irgendwie anzunehmen. Es braucht wirkliche Buße und Sündenerkenntnis und Umkehr, um ein Kind Gottes zu werden. Das wollen die Menschen nicht, weil sie stolz sind. Für mich ist das auch die einzige Erklärung, warum Menschen so extrem Gott den Rücken kehren, nachdem sie jahrelang in einer Gemeinde waren. Ich sage nicht, dass ein Christ nicht wieder abfallen kann. Ein bekehrter Christ kann nicht vom Heil abfallen, weil er für immer einen Platz im Himmel hat und für immer ein Kind Gottes sein wird. Aber ein Christ kann in seiner Beziehung, in seiner Nachfolge von Gott abfallen. Ein Christ kann ein Leben führen, das Gott nicht gefällt, das ihm nicht wohlgefällig ist. Aber ich glaube, dass es viele gibt, die der Ansicht sind, dass sie Christen sind und dann leben sie wie die größten Heiden und Sünder und dann glauben sie, dass sie trotzdem mit in den Himmel kommen, weil sie einen gnädigen Gott haben. Aber sie haben sich nie wirklich bekehrt. Sie haben nie wirklich Buße getan über ihre Sünde. Deshalb ist es so entscheidend und so wichtig, mit welcher Motivation wir zu Jesus kommen, uns zu ihm bekehren. Ohne Buße gibt es keine wirkliche Bekehrung. Und dann der letzte Vers. Epheser 2,10, denn wir sind sein Werk, habt ihr gehört, sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen. Wir sind sein Werk, okay? Nicht dein Werk. Das hat nichts mit uns zu tun. Alles, wirklich alles, bis wir in den Himmel kommen, ist das Werk Jesu Christi. Nur dadurch, dass Jesus in dir wohnt, bist du befähigt, ihm nachzufolgen. Wir sind geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken. Alles passiert in Christo Jesu. Alles. Nicht durch Jesus, sondern machen wir alles selber. Wir müssen in Jesus sein, um die guten Werke tun zu können, die er von uns haben will. Das heißt, es ist für uns Menschen unmöglich, gute Werke zu tun, solange wir nicht bei Jesus sind. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie durch gute Werke in den Himmel kommen, dann müssen sie verstehen, dass alles, was wir nicht in Jesus tun, keine guten Werke vor Gott sind. Denn erst in Jesus sind wir überhaupt fähig, gute Werke zu tun. Natürlich gibt es viele Menschen, die viele gute Dinge tun. Aber wirklich gut ist nur das, was dem Willen Gottes entspricht. Ich kann viele gute Sachen machen, aber wenn unser Herr nicht danach fragt und wenn das Gute, das ich tue, nicht seinem Willen entspricht, dann ist das, was ich tue, auch nicht gut für mich. Das, was ich tue, kann gut aussehen. Aber wenn Gott etwas anderes von mir möchte, dann ist das Gute, das ich tue, eben nicht gut für mich. Gott will nur, dass ich die guten Werke tue, die er für mich haben möchte. Und Gott will ja nicht von jedem das Gleiche, sondern Gott erwartet von jedem etwas anderes, was wir mit unserem Leben tun sollen. Und deshalb gilt es herauszufinden, was Gott von mir haben will. In Epheser 2,8 haben wir am Ende gelesen, Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe befähigt dich, etwas für Gott zu tun. Auch die Größe deines Glaubens ist eine Gabe, die Gott dir gibt. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, denn sich's gebührt zu halten, sondern das von sich mäßiglich halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Das heißt, das Maß des Glaubens ist unterschiedlich und es ist eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Nicht jeder hat den gleich großen Glauben. Und du darfst dich nicht rühmen, wenn du einen größeren Glauben hast wie der andere. Denn auch das Maß des Glaubens ist ein Geschenk, das dir der Herr gemacht hat. Weil Gott vielleicht etwas ganz anderes von dir erwartet als von anderen Christen. Deshalb bilde dir nichts ein auf das Geschenk der Gnade Gottes. Und schlussendlich kommen wir alle auf den gleichen Punkt zurück. Und es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Aber wir alle können Gott nichts bringen. Habt ihr verstanden? Gott ist alles und er tut alles und er möchte uns einfach nur für sein Werk benutzen. Und deshalb gibt es nie einen Grund, warum wir uns rühmen können. Es gibt einfach nichts. Und wenn jemand dir sagt, das hast du wirklich gut gemacht, dann pass auf, wie du mit diesem Lob umgehst. Mir hat mal ein älterer Bruder gesagt, du kannst jeden Abend Buße tun für deinen Stolz und Hochmut. Das stimmt wirklich. Denn alle Ehre gehört unserem Herrn. Und alles, was wir tun, ist sein Werk in uns. Deshalb müssen wir müssen immer alles Lob an Gott abgeben. Alles andere entspricht nicht der Wahrheit. Alles andere ist Stolz und Hochmut und es zerstört immer das Wirken Gottes in deinem Leben. Alles, was Gott in deinem Leben tut, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und weil alles ein Geschenk der Gnade Gottes ist, deshalb kann es nie um die Werke gehen, die ich tue. Alles vollbringt der Herr Jesus durch mich. Und weil Jesus alles tut, deshalb gibt es auch keine Ehre, die ich für mich beanspruchen kann. Und wenn Gott dir etwas Schweres auflegt und da du das Schwere, das er dir auflegt, nicht tragen kannst, dann liegt das nur daran, dass du glaubst, dass du die Dinge selber tragen musst und selber machen musst. Aber das kannst du nicht. Alles muss Jesus tun. Alles muss er in die Hand nehmen. Und wenn Jesus dich trägt, dann kannst du auch das Schwere in deinem Leben tragen, weil Jesus alles trägt. Deshalb ist es also wichtig, dass wir in der Nähe Jesu bleiben. Durch Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen. Das sind die Waffen, die wir haben, um den Teufel aus unserem Leben zu vertreiben. Wenn Jesus in uns ist, dann haben wir die Kraft zum Tragen. Und dann werden wir unter der Last, die uns Jesus auferlegt hat, nicht zusammenbrechen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann müssen wir uns auch unter seine Autorität begeben. Nur dann haben wir die Kraft, Jesus nachzufolgen. Wenn wir nicht nahe bei ihm sind, die Beziehung zu ihm pflegen, weil wir keine Zeit haben, die Bibel zu lesen und zu beten, dann begeben wir uns in den Herrschaftsbereich Satans. Diese Freiheit haben wir ja. Und Sünde führt dazu, dass der Satan den Raum, den du ihm gibst, einnimmst. Leider passiert uns das immer wieder. Ich würde sagen, es passiert uns täglich. Dann werden wir kraftlos, haben keine Freude an Jesus. Dann sind wir selber schuld. Wir geben dem Satan Raum und Satan nutzt diesen Raum, um uns kraftlos und hilflos zu machen. Deshalb begebt euch unter die Autorität Gottes. Durch sein Wort, durch Bibellesen, Gebet und Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache erwähnen. Es gibt eine Sünde, die ist für uns Christen, für mich und für dich, ganz besonders gefährlich. Und das ist unser Stolz. Satan ist der König der Stolzen. Wir alle sind in der Gefahr, täglich stolz zu werden. Und das ist sehr gefährlich. Wie fängt der Stolz an? Wenn das, was wir tun, nicht zu 100% zur Ehre Gottes geschieht. Wenn wir stolz sind, wenn wir so toll predigen können, so toll beten können, so viel Bibelverse auswendig lernen, die Bibel so oft gelesen haben, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Christsein auch ein bisschen von unserer Leistung abhängt, dann hast du verloren. Dann begibst du dich in den Einflussbereich Satans. Deshalb präge dir diesen Vers ein, der ganz am Schluss hier steht. Denn wir sind sein Werk. Habt ihr verstanden? Sein Werk. Geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat. Das hat er vorbereitet, nicht du. Dass wir darin wandeln sollen. Amen. Herr Jesus Christus, wenn wir diese Verse lesen, dann bleibt nichts mehr an Ehre für uns übrig. Und das entspricht der Wahrheit. Dass wir hier sind, Herr, ist deine Gnade, deine Liebe. Dass wir einen Platz im Himmel haben, ist allein deine Güte und treue Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Mach uns bereit, Herr, in Buße und Demut zu dir zu kommen. Vergib uns unseren Stolz und Hochmut, der jeden Tag in uns hochkommt. Und mach uns bereit, dir zu dienen. Amen.